Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und in der anderen Ecke heute wieder, schnallt euch an, meine Damen und Herren, es gibt Gear-Nerd-Talk pur. Lorenz, da ist er. Hallo.
Hallo, 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 hallo.
Yeah, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich glaube, es ist kein Witz. Also ich glaube, das wird heute so eine Folge für die, die uns fachlich folgen wollen. Das wird hart. Um gleich mal in den ersten 30 Sekunden so mal die Erwartungshaltung gleich runterzuschrauben.
Ein Albtraum.
Ja, aber für alle die, die uns so auch zum Einschlafen hören, weil sie einfach unsere Stimmen so bezaubernd finden, ist das perfekt. So, Lorenz, mein Lieber, wie geht es dir heute an diesem wunderschönen Tag?
Darauf erstmal einen Schluck Wasser.
Moment. Oh, ja, gute Idee.
Schönes Leitungswasser. Wie geht's mir? Ja, gut. Ich arbeite gerade tatsächlich von zu Hause aus. Ich habe einen Lehrgang intern, den ich übers Intranet von zu Hause aus beredern kann. Mhm. Ist auch mal schön, eine Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, dementsprechend geht's mir richtig gut.
Das klingt doch echt nach einem guten Plan. Das gefällt mir.
Mhm.
Und ja, wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen, nicht drauf rumgehackt, aber du wolltest eigentlich nicht erzählen, aber du hast immer diverse Projekte. So, das sind auch Projekte, mit denen ich, also wo ich sage, so, uff, da muss man echt tief eintauchen. Aber du hast aktuell das Projekt der Telekom Konkurrenz zu machen. Erzähl mal.
Ja, kann ich mal drüber sprechen. Wenn sich da einer aus der Zuhörerschaft irgendwie drüber interessiert oder vernetzen will, kann er ja mal gerne über den Erik Kontakt zu mir aufnehmen. Ne, das habe ich mir schon mal so überlegt.
Erzähl erst mal hier, was das überhaupt ist.
Das ist ein Projekt, das lebt von vielen Menschen. Ja, es gibt ein Funkprotokoll oder einen Funkstandard, der heißt LoRaWAN. Ja, also jetzt ein bisschen nerdy-nerd. Um das einmal zu erklären, es gibt ja WLAN, das sind große Datenmengen auf relativ kurze Reichweite. Und dann gibt es das sogenannte LoRaWAN, das sind ganz kleine Datenpakete, aber auf eine extrem lange Reichweite. So ein bis Open-End-Kilometer je nach Sichtfeld, je nach Freifläche und so weiter und so fort.
Ja.
Und dort gibt's jetzt ein Open-Source-App, nenne ich das jetzt mal, oder gibt's halt eine App, die heißt Meshtastic.
Okay.
Und Meshtastic erlaubt es dir, Kurznachrichten über dieses LoRaWAN-Protokoll zu schreiben.
Okay, cool.
Und das heißt, wenn das Stromnetz ausfällt, wenn das Handynetz ausfällt, wenn nichts mehr funktioniert, kannst du netzunabhängig über dieses LoRaWAN-Protokoll quasi Kurznachrichten schreiben.
Ja.
Und das hat auch so eine geringe, ich sag mal, Wattstärke, dass dafür kein Amateurfunkzeugnis nötig ist, sondern dass das vollkommen legal ist. Und das Geile ist, diese Mikroprozessoren, ESP32 heißt der, der verbraucht so wenig Strom, in der Batterie hält er so roundabout, sagen wir 24 Stunden, das lässt sich alles komplett autark über Solar beredern. Das ist ein ganz spannendes Projekt, ich bin da gerade so ein bisschen am Basteln, wollte mal gucken, ob ich da mir zwei, drei solche Prozessoren zusammenlöte. Klappt auch bis jetzt ganz gut. Also heute ist einmal Feuer ausgebrochen hier wegen dem Kurzschluss.
Super, ja.
Ja, und das ist gerade so mein, ich sag mal, Nerd-Projekt, ne? Also ohne irgendwelche tieferen Gründe, aber ich bastle ja mal gern, schick dir immer meine Updates und geh dir damit gerne auf den Sack.
Ja, na klar, aber ich finde das schon cool. Also auch die Idee, sich da rein zu nerden, also erstmal die Idee zu haben, okay, ich mach sowas. Dann auch das Geld natürlich zu investieren und die Zeit aber auch und aber mit einem ganz coolen Ziel. Und wenn du sagst, ey, ich kann dann autark sozusagen so ein bisschen hin und her schreiben oder Dinge tun, das fetzt schon. Also das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Klasse.
Jetzt für die richtigen Gear-Nerds, die kennen ja bestimmt auch, wenn sie mal jetzt auf Instagram gucken, die ganzen Leute mit den Klapp-Handys vorne, mit den Handyhüllen.
Mhm. Bist ja auch ein Freund davon, ne?
Bin ich auch ein sehr großer Freund davon, ja. Die teuer und
aber
anderes Thema. Auf jeden Fall läuft ja auf diesen meisten Handys hier das ATTAC, Android Tactical Awareness Kit, wie auch immer. Und das lässt sich auch mittlerweile über ein Plugin, über dieses LoRaWAN betreiben. Das heißt, wenn du jetzt dein Handy hast und ich habe meins, darauf läuft die ATTAC-Software, kann ich zum Beispiel dich als CasiVac anfordern oder dir Standortdaten dann über dieses Protokoll schicken.
Stark, also das ist schon mal gut. Um das mal ins Gelände zu transportieren, wie viel bräuchtest du, also du könntest für einen gewissen Bereich dieses Netz dann aufbauen sozusagen.
Genau.
Was bräuchtest du dafür, um eine Zahl, die für auch für die Zuhörer draußen fassbar ist, so ein Quadratkilometer. Kannst du das einschätzen?
Also jeder braucht ja quasi erstmal ein Empfängergerät, was auch gleichzeitig als Sender dient. Das musste jeder dann dabei haben.
Okay.
Was dann mit deinem Smartphone oder deinem Attack-Device kommuniziert.
Das ist, also muss ich mir vorstellen, letzten Endes wie ein Router hier zu Hause.
Genau, wie nicht meine Hand groß, ein klein, ich habe es dir ja schon mal geschickt. Vielleicht können wir da mal ein Bild bei Instagram reinposten. Ist ja vielleicht 5x2 Zentimeter groß mit einer Batterie drin und einer kleinen Antenne. Mhm. Und dann brauchst du ja die sogenannten Nodes. Das ist halt ein Mesh, ein Netzwerk brauchst du. Und ich würde mal sagen, Quadratkilometer, eine Antenne aufstellen, so, okay, noch irgendwo in der Mitte.
Ja, okay.
Das würde schon reichen. Mhm. Je nach Gelände hast du freie Fläche, 10 bis 15 Kilometer, in der Stadt 1 bis 2 Kilometer und Wald so irgendwas dazwischen. Ne? Also das wäre jetzt kein Problem.
Stark, ja, klingt doch gut. Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt. Aber um mal zum Thema der heutigen Folge gleich mal überzuleiten, ich hoffe, ich nenne die Sendung auch so, sonst vergesse ich das wieder. Wir hatten so im Vorgespräch mal gesagt, und wir hatten es auch noch nicht so in dem Thema, also ich bin kurz drauf eingegangen mit Nico von Gear Reference, und es soll heute mal so um Möglichkeiten militärischer Tragesysteme, nenne ich es mal, ein bisschen so zu beleuchten, so was gab es bisher, was für Erfahrungen haben wir gesammelt, und was hat sich da als zweckmäßig erwiesen, weil auch da ist es ja so, wir kommen aus anderen Generationen, so einmal vom Alter her, aber auch von der militärischen Generation. Deswegen hat sich da sicher einiges getan. Und auch wenn ich da immer gern am Nabel der Zeit bin, ist es ja doch so, dass es auch Trends gibt, ganz einfach. Ja? Und wenn wir von Tragesystemen sprechen, dann sprechen wir von den Klassikern, letzten Endes ein Beltkit, also ein Koppeltragegestell, in welcher Form auch immer. Einem Chest-Rig, damit kann sich ja jeder was anfangen, aber wir gehen gleich nachher nochmal in die Beschreibung rein. Eine Kampfmittelweste gehört dazu, nochmal als Unterpunkt, und letzten Endes dem Plattenträger, der ursprünglich ja tatsächlich den Auftrag hat, Platten zu tragen, also Schutzplatten, die mich schützen, aber der auch mehr und mehr zu einem Tragesystem sozusagen wird, weil du auch daran Dinge anbringen kannst. Na?
Genau.
Genau, und da wollten wir uns mal drüber unterhalten. So, dann lass uns doch mal gleich in die Folgen gehen. So, was sind denn so, mal ganz kurz zusammengefasst, was sind denn deine Erfahrungen auch dienstlich? Was hast du für Sachen getragen und was fandest du davon gut? Also erstmal so ganz kurz zusammengefasst.
Genau, ich kann das mal einen zeitlichen Ablauf auch geben oder in der chronologischen Reihenfolge.
Ja, genau.
Hat natürlich angefangen mit der Koppel, da wollen wir aber, glaube ich, heute weniger drauf eingehen. Mhm. Du sagst erstmal nichts, ich wollte die Koppel irgendwie ausblenden heute.
Ja, ist okay, erzähl einfach, ja.
Dann das IEZ-System war so das zweite, was ich getragen habe, die IEZ-Weste. Dann war der nächste Träger, Plattenträger an sich, das war auch der erste richtige Plattenträger, der Eagle Industries Kyras.
Mhm.
Das war über eine Beschaffungs-Sofortmaßnahme gab es den. Und zum Schluss habe ich dann den Lindenhof Plattenträger Generation 6 in Steinkohle gehabt.
Ja.
Das war meine dienstlichen Sachen, die ich auch so vom Dienst her bekommen habe.
Ja.
Später dann habe ich angefangen, dann mir einen eigenen Plattenträger zu kaufen. Der erste, den ich gekauft habe, war der 511 Tactic.
Ach, tatsächlich, du hast 511, um Gottes Willen, ja?
Genau, ja, das... Also, ich habe ihn schnell wieder verkauft.
Ja, okay. Also da können wir nachher auch mal drauf eingehen.
Sag ich gleich was zu hier CrossFit Sport, Plattenträger und so weiter und so fort. Dann habe ich den Warrior Assault Recon Plate Carrier. Genau. Und ich habe noch einfach so aus Spaß an der Freude einen Plattenträger von der Firma Oberland Gear.
Ja, aber der ist für deine Freundin, also das ist ja nicht
deine. Der ist für meine Freundin, genau.
Oh, sehr gut. Also hast du dienstlich gearbeitet mit dem Koppeltragesystem und den Plattenträgern. Das heißt, Chest-Rig hast du bisher quasi ausgespart.
Chest-Rig, doch, Entschuldigung, war auch der Lindenhof Chest-Rig. Also okay. Ich kann dir die Bezeichnung geben, die haben ja immer LT,
ja, nee, das
schieß mich durch, aber der...
Ja. Aber der war quasi in dem Set mit dabei, ne?
Genau,
richtig. Okay. Ja, sehr gut. Ja, da hast du ja schon mal eine sehr vernünftige Ausstattung. Ich fange nochmal beim Urschleim an. Also weil es auch bei mir auch in letzter Zeit so ein bisschen sich so ein Wandel auftat, weil ich natürlich die Entwicklungen Stück für Stück mitbekommen habe. Und jetzt können wir noch mal, jetzt gehen wir noch mal in die Zeitachse. Also ich habe auch angefangen, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, 2000. Da gab es sicherlich auch andere Sachen, aber normal war das Koppeltragegestell. Punkt. Das gab's. Das hatte sich ja auch, ich lass mich lügen, so im System 95, aber ist das ja auch erst eingeführt worden. Das heißt, es war damals auch noch gar nicht so alt. Aber über die Zeit, also auch in der Zeit, wo ich dann meine ersten Lehrgänge gemacht habe in den ersten 3 Jahren, kamen dann schon langsam Entwicklungen auf wie Smog, wie Chestrick, wie auch Boonyhead, um auch nochmal so einen Trend da aufzufassen. Das heißt, so in den nächsten 2-3 Jahren hatte sich das so ein bisschen entwickelt. Also es gab natürlich auch, einen Chestrick gab es schon seit dem Vietnamkrieg, aber das auch in der Bundeswehr getragen wurde. Aber es war immer dieser Gedanke der Einheitlichkeit in der Bundeswehr. So, also das war auch ganz, ganz lange vieles nicht erlaubt. Also bei je nachdem, in welcher Truppengattung du bist, in welcher Einheit du gerade bist und was du da machst. Weil warst du eine Grundausbildungseinheit, dann gab es keinen Grund, warum du da irgendwie was anderes anhaben solltest als die Lanze auch zum Beispiel. Ne? Genau. Und bei mir ist es dann so, dadurch, dass ich dann auch in eine Ausbildung gegangen bin, war dann eben auch sehr viel klassische Ausrüstung und ich hatte für mich aber dann eben doch mal auf Übungen im Plattenträger von einem Kameraden geliehen oder auch auf Lehrgängen hatte ich dann auch einen Lindenhoff-Plattenträger. Ich hatte damals auch die Kampfmittelweste KSK, also die dann später, also wurde auch outgesourced, Gruß gehen raus an Nico. Die hatte ich halt auch und habe die halt im Gefechtsdienst getragen und fand die auch super. Ja. Aber habe die letzten Übungen und so, das, was ich gemacht habe, auch mit Plattenträger gemacht. Ne. Und in meiner Funktion musste ich da auch nicht so viel Geraffel dran haben, sodass Plattenträger und Rucksack sozusagen gereicht haben, um mich zu sustainen. Genau. Und dann lass uns doch mal ins Gespräch gehen. Wir können jetzt, also, wie gesagt, es wird ein Nerd-Talk. Und wir müssen ja auch sagen, warum bestimmte Sachen, wofür man bestimmte Sachen braucht und wofür nicht. Und dann erzähl du mir doch mal, was ist für dich so diese, was muss für dich an so ein System dran sein, bevor ich dann nochmal in die Unterschiede der einzelnen Elemente gehe und gegebenenfalls auch der Vor- und Nachteile.
Also muss vorweg erstmal sagen, Mission runs the gear, ne? Mhm. Du kannst nicht sagen, die Eier legen der Wollmilchsau. Genau. Was aber auf jeden Fall immer dran sein muss, ist Make Holes, Stop Holes und Plug Holes. So war das, genau. Ja, ja. Es gibt da mal so einen tollen Spruch. Also ich brauche Munition an dem Trägersystem. Ich brauche irgendwas, was stoppt. Und wenn ich doch irgendwelche Löcher habe, dass ich sie dann einmal stopfen kann. So. Mhm. Ne? Also sprich Munition. Ballistik und Erste Hilfe. Mhm. So, das sind erstmal so die wichtigen Sachen, die auf jeden Fall, ich sag mal, am Plattenträger jetzt, wenn man explizit darauf eingeht, dran haben sollte.
Mhm. Also, wir halten fest. Wir sprechen ja, wenn man von den Three Lines of Gear sprechen will, für alle die euch draußen, die das noch nicht kennen, letzten Endes sind die Three Lines of Gear, es gibt eine First Line, das ist alles, was ich am Mann trage. Es gibt eine Second Line, das ist alles, was ich in meinem Tragesystem, über was wir jetzt sprechen, dran habe. Und es gibt eine Third Line, das ist alles, was ich im Rucksack drin habe. Also genau. Man kann sagen, Überleben, Kämpfen und Luxus. Aber da gibt es natürlich auch Vermischungen. Und aktuell ist es so, dass ich auch Dinge wie zum Beispiel mein Erste Hilfe oder mein IFAC habe ich halt auch in meiner Beintasche. Oder trage ich am liebsten in meiner Beintasche, damit ich sie auch dabei habe. In meinem Tragesystem habe ich auch Sachen, die mich sustain eine Weile, also wo ich von einer Weile kämpfen kann. Habe ich was zu trinken dabei, habe ich vielleicht einen Snack dabei, habe ich was, was mich trocken hält dabei. Ja. Und da sind schon die Unterschiede, wenn man auch da wieder, wie du es gesagt hast, Mission dictates Gear. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben für den Einsatz, den du ja bisher auch gemacht hast, ne, den maritimen Einsatz im Kampf gegen Piraten, das anderes ist, als ich den vielleicht bräuchte, wenn ich im Jagdkampf zum Beispiel unterwegs bin. Ja,
genau.
Deswegen war bei euch, deswegen dieses Stub Holes ist in dem Szenario für mich natürlich wichtig, weil ich eigentlich auch kein Loch in mir drin haben will. Muss ich überlegen, ob ich dieses zusätzliche Gewicht in diese Situation mittragen kann und will. Ja, und das gilt es halt immer in Betracht zu ziehen. Genau, und deswegen, also deswegen war bestimmt deine, kannst du ja mal kurz drauf eingehen, was deine Plattenträgerausstattung, was die hatte, wenn du für so einen Einsatz zum Beispiel gegangen bist. War das
genau,
vermutlich also, relativ slim, oder?
Genau, alles relativ slim, alles ziemlich High Speed, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ja, ja. Weil du ja auch immer, ich sag mal, direkte Nachversorgungswege hattest und nie weit, ich sag mal, von der eigenen Einheit aus operiert hast.
Genau.
Deshalb, vor allem, ich rede jetzt nur vom Plattenträger, drei Magazintaschen vorne dran.
Also tatsächlich auch nur drei Magazine, also vier Magazine mit Waffe?
Insgesamt fünf, aber eins noch am Beltkit, also ein Primärwaffenmagazin am Beltkit und eins an der Waffe, also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, genau. Zwei Kurzwaffentaschen am Beltkit. Ja, das war dann die Munition. Am Plattenträger noch selber dann 3 Liter Wasser per Camelback, also Hydration Pouch. Erste Hilfe hatte ich am Beltkit hinten dran, also das IFAC. Ja, und dann kamen noch Sachen zu wie Handschließen, Taschenlampe, Messer und Multitool, das dann alles am Bild geht. Also
lass uns mal, viel. Warte mal, ganz kurz, lass uns das mal nicht durcheinander bringen.
Ja.
Was du sprichst, ist ein Battle Belt für unter einem Plattenträger. Und wenn ich von einem Beltkit rede, und das sollten wir, oh, hier wird bedient, sehr schön. Wenn ich von einem Beltkit rede, dann spreche ich von einem vergleichbaren Koppeltragesystem oder ein System, wie es die Briten aktuell noch haben, weil das nochmal ein Unterschied ist, sage ich mal. Das ist zwar vom Aufbau her ähnlich, aber ist dann doch nochmal ein Unterschied, weil nämlich dieser Belt, also dieser dein Battle Belt, hat den wesentlichen Auftrag, eben diese Lücke zwischen Plattenträger und also einfach diese Begrenztheit, die der Plattenträger letzten Endes hat, weil du den auch nicht mit Taschen vollpacken willst.
Genau.
Weil wenn du den machst, du hast deine, meinetwegen an der Front Magazintaschen und packst die an die Seite zum Beispiel noch Sustainment-Taschen, wo du irgendwas reintust, sei es Wasser, sei es Funk, sei es sonst irgendwas, dann bist du schon wieder limitiert. Das heißt, du kommst an deine Kurzwaffe gegebenenfalls nicht ran. Das heißt, du willst da eigentlich so slim wie möglich sein, du willst auch einen vernünftigen Anschlag gehen können, aber brauchst trotzdem vielleicht eben noch ein bisschen mehr Platz. Und dafür halt ist dieses System Battle Belt dann sozusagen, dass du da nochmal Lücken schließt und auch wenn du den Plattenträger ablegst, trotzdem noch Material
dabei hast. Ganz wichtiger
Punkt. Genau, Material dabei hast, um dich zu versorgen oder Dinge zu tun. Ne?
Richtig.
Genau. Okay. Wir beide getrunken, auch gut. Okay, dann, aber wir zäumen nochmal, wir gehen nochmal von vorne ran. Wir
springen so ein bisschen. Warte, ich hab mir eine kleine Gedankenhilfe hier aufgebaut, einen Moment.
Sehr schön.
Ich wusste nicht, dass das aus dem Kopf alles nicht so einfach ist.
Genau, also.
Genau.
Lorenz zeigt gerade sein Plattenträger-Setup, hält das mal in die Kamera. Und da kann man im Moment sehen, tatsächlich, wie er es beschrieben hat, einen schmalen. Für die, die es gar nicht kennen, stellt euch ein Unterhemd vor mit dicken Vorder- und Rückteil. Und da sind Platten drin, vorne dran sind Magazintaschen. Oben drüber hat er eine relativ große Handyhülle sozusagen, die klappbar ist, wo er auch sein Mobiltelefon reinpacken kann, um von dort aus dann eben Dinge zu tun. Genau. Und dann hast du noch Traumascheren, also Sanitäterscheren. Also alles ideal, also noch ein Trinkschlauch. Genau, hast du an den Seiten was dran?
Ja, Seite hier.
Genau. An den Seiten ein Tourniquet, okay.
Funkgerätetasche.
Funkgerätetasche, wunderbar. Also.
Die rechte Seite ist so gut wie frei. Ich habe nur hinten eine ASP-Handschließe dran.
Genau, okay.
Ne, rechts meistens immer freigelassen wegen der Sekundärwaffe.
Genau.
Hinten Hydration Pouch. Und vorne noch, das hat man eben nicht gesehen.
Ach so, das ist so ein Bauchteil. Die ist aber nicht ballistisch, ne?
Doch.
Ah, okay. Also noch so
ein, ist auch eine Einlage drin, okay. Genau, aber kannst du hier dann noch die Taschen nutzen.
Also ein hervorragendes Setup, so wie man es von YouTube kennt. Also für alle, die lapen, ist das genau das Richtige. Genauso sieht das aus. Garen Thump wäre stolz auf dich, ja. Der gute Mike. Genau, und jetzt hält Lorenz nur hoch sein Battle Belt, also einfach ein, was ist MD-Textil-Gürtel?
Nee, das ist jetzt tatsächlich Deswegen den Tiger,
ja, ist okay. Aber ja, auch mit Alpin-Buckel, ne?
Genau.
Genau, also auch da ein Gürtel. Und der ist halt rundherum voll, stellt euch vor, ein Batman-Gürtel tatsächlich. Also das übertreibt es nicht. Und da hast du auf der rechten Seite, oder ist das die linke Seite? Ist die linke Seite,
ne? Das ist die linke Seite, okay.
Linke, genau. Seite, zwei Magazintaschen für Kurzwaffe, also Pistolen-Magazintaschen. Dann eine Gewehrmagazintasche, dann eine Multitool-Tasche.
Taschenlampe,
okay. Dann ein Abwurfsack, auch klassisch links. Dann das IFAC angesprochen, also Individual First Aid Kit. Dann noch
eine
Multitool-Tasche, genau. Und ein Messer, kleines Messer, genau. Und eben das Holster für die Kurzwaffe. Genau.
Genau, davon will ich jetzt aber weg. Mhm.
Jetzt hat er schon wieder den nächsten Gürtel in der Hand. Genau. Okay, jetzt kannst du selber erzählen. Also, was ist das für ein Gürtel?
Genau, ich erzähle erstmal kurz zur Situation. Ich habe ja den alten Gürtel, ne, dem Auftrag von damals angepasst. Mhm. Ne, da ich das jetzt alles nicht mehr machen muss, wollte ich das ein bisschen slimmer haben und habe mich deshalb für einen Gürtel von Terra B entschieden. Ja, okay. Das ist eine Berliner Firma. Mhm. Und den Gürtel wollte ich unbedingt haben, weil die Schlaufe nach innen geht, hier mit dem Klett.
Ja.
Und das ist mal, was mich bei den anderen Gürteln gestört hat, dass hier vorne aus dem LP-Buckel rausgeschlaufen wurde und sich das dann immer hier aufgewickelt hat.
Ja.
Gut, fangen wir mal rechts an. Hier ein Kydex Level 2 Holster von Black Trident. Mhm. Ja. Level 2 wegen der Sicherung hier oben.
Sehr schön.
Dann hinten Blue Force Gear IFAC. Mhm. Die Tasche lassen wir mal weg. Und das gleiche Spiel wie eben.
Ja.
Primär und zwei Sekundär.
Was sind das für Magazintaschen?
Also auch
das?
Die sind von Aztec.
Okay, Aztec, weil die auch sehr schön, also für euch da, die zuhören, sehen sehr schön slim aus, also nicht viel Molle noch für außen dran. Sind
Kydex Inlays
versteift und haben auch so eine kleine Retention, sind aber von außen relativ slick. Genau, ja, sehr, sehr gut.
Können wir auch Fotos scannen auf Instagram?
Ja, alles klar. Also,
wenn du magst, schicke ich dir später.
Genau, schicken wir rum. Oder packen wir dann rauf. Ja, sehr gut. Also, das ist jetzt das aktuelle Setup eben zugeschnitten auf den aktuellen oder auf den Bedarf. So, und jetzt, ohne zu sehr auf die Geschichte auch vom Plattenträger einzugehen, und auch das ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse, gehen wir mal zu, was so die Vorteile sind. Also, oder beziehungsweise Vorteil vom Plattenträger ist natürlich, du hast ballistischen Schutz.
Ja.
Du hast Möglichkeiten und gerade was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eben, dass du also nicht nur diesen Schutz hast, das war ganz früher so, dass du eben über deinen ballistischen Schutz deine Trageausstattung getragen hast und dass man das dann irgendwann kombiniert hat.
Genau.
Mit dem Vorteil, dass du eben deinen ballistischen Schutz mit deinem Trageelement verbunden hast. Und einer, der das, oder ein Beispiel für ein Produkt, ist eben dieser Eagle Cyrus, oder du hast wahrscheinlich den Miras eigentlich, oder? Der du auch für maritime Zwecke, dass du den auch abwerfen kannst?
Genau. Der mit dem Draht vorne
genau. Drin,
an dem man ziehen konnte.
Also, und da merkt man ganz deutlich, dass das auch den Sinn hatte oder entwickelt war, einfach eine Weste mit Platten drin, mit Weichballistik und Hartballistik und ganz viel Molle drumrum, einfach um an jeder Stelle auch was dran machen zu können, weil das war so ein Stück weit erstmal die Entwicklung. Und dann hat man aber mitbekommen, scheiße, wenn ich den nämlich ablege, weil ich in der Gefechtsbedrohung niedriger bin oder ich bin vielleicht im Fahrzeug oder ich bin oder brauche gerade eine Leicht, will auf Spätdruck gehen und will leicht ausgerüstet sein, dann habe ich ja meine ganzen Taschen da dran. Vielleicht auch
doof. Genau.
So. Und da gab es auch mehrere Entwicklungen. Also zum einen die IDZ-Weste, die du schon mal angesprochen hattest, die hatte ja auch so ein Plattenträgerelement, wo du auch Dinge anschlaufen konntest, aber zusätzlich noch eine Weste darüber, was aber dazu führte, dass das relativ bulky war. Und up to date mittlerweile ist, dass du sozusagen Chest-Rig-Elemente an den Plattenträger mittels Klett und G-Hooks zum Beispiel anbringen kannst, die aber auch abnehmen kannst, relativ schnell und unproblematisch, ohne dass du es jetzt über Pulse oder Molle rausschlaufen musst und einfach ein paar Riemen für einen Chest-Rig sozusagen dran machen kannst. No?
Genau, ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Ich habe ja den Pathfinder Chest-Rig auch von Warriors geholt. Und wenn ich mal, wann auch immer, einen Chest-Rig brauche, kann ich einfach an meinen Plattenträger gehen, die Clips lösen, vorne das Klett beim Chest-Rig freimachen und das Frontpanel quasi direkt auf den Chest-Rig klippen und habe damit quasi meine ganze Magazinkonfiguration dabei und ja, ohne die Ballistik halt.
Genau. Ne?
Und kann dann den
auch ein wichtiger Punkt, dass du eben in den verschiedenen Rollen dich jetzt nicht motorisch dran umorientieren musst, dass deine Magazine jetzt ganz woanders sitzen, sondern die sitzen ungefähr auf derselben Stelle wie beim Plattenträger auch.
Genau, richtig. Ja?
Okay. Mir ging gerade noch was durch den Kopf. Chest-Rig, genau. Bei dem Lindenhoff Chest-Rig, wie war denn das da? Ist das, das sind aber zwei losgelöste Systeme, richtig?
Genau, richtig. Mhm. Es gibt einen separaten Chest-Rig, der lässt sich vorne in der Mitte öffnen. Ne? Und ja, wie gesagt, du kannst sicherlich irgendwie die ganzen Sachen miteinander verbinden, wenn du dir was aus den G-Hooks baust, aber angedacht ist es nicht.
Okay.
Du hast separat einmal einen fertigen Chest-Rig und einen fertigen Plattenträger.
Okay.
Was natürlich auch geht, wenn du genug Magazintaschen hast und ja, den Luxus hast, dir beides fertig zu bauen.
Okay. Ja. Jetzt machen wir doch nochmal einen kurzen geschichtlichen Abriss zu solchen Tragesystemen. Und wir fangen jetzt mal, also wir können jetzt in der Steinzeit anfangen oder bei der römischen Armee, das machen wir nicht, sondern wir fangen mal an mit irgendwo so, wo es Schießwaffen gab und so. Wenn man so zurückdenkt und man sich Soldaten vorstellt mit einer Muskete, dann hatten die auch schon, brauchten die was, um Munition und sich selber zu verpflegen. Ganz oft waren das so Haversacks, also einfach Umhängetaschen, die man kreuzweise übereinander getragen hat, eine rechts, eine links. Und eben seine sein Pulverhorn oder seine vorbereiteten Patronen oder wie auch immer an dem Gürtel oder Ähnlichem getragen hat. So, später dann, und jetzt hüpfen wir mal in Richtung der des Mitte des 19. Jahrhunderts, ging es dann schon so weit, dass man eben dieses Klassiker hatte, so an seinem Koppel hatte man, also an einem dicken Gürtel, den man um die Hüfte trug, hatte man
seine Magazintasche mit Ladestreifen. Eigentlich, Magazintasche ist auch falsch, der falsche Begriff, glaube ich, dann dafür.
Ja, stimmt. Also, aber ne, Munitionstaschen, sagen wir es das dazu.
Genau,
ne,
mit Ladestreifen.
Gesagt, wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit einem Tornister vielleicht schon drangebracht. Ne?
Mhm.
Wir sprechen natürlich im Schwerpunkt von europäischen Armeen. So, das darf man auch nicht vergessen. Der Japaner um die Zeit ist halt also kurz vorher noch mit Rüstung quasi und Katana gelaufen. Aber wollen wir nicht zu tief reingehen. Aber und dieses System aber, an einen Gürtel Dinge ranzumachen, ist halt auch so ein Klassiker. Und der hat sich auch lange gehalten. Und das dann eben auch über die Zeit des Zweiten Weltkrieges bis letzten Endes, bis heute, gibt es auch immer noch dieses System, dass ich einen Gürtel habe, daran eine Art Hosenträger, dem mir das Gewicht, was ich an den Gürtel dran mache, abnimmt und auf die Schultern transferiert. So. Und jetzt mal völlig unvoreingenommen. Also, wir sind beide damit aufgewachsen, mit diesem Koppeltragegestell, was scheiße ist, wenn man das so sieht. Also auch, weil es natürlich auch oldschool ist, es ist sehr alt. Aber was für Vorteile hat es aus deiner Sicht? Hat es Vorteile?
Ja, also es ist schon mal modular. Das ist schon mal ein Vorteil,
ja,
ne, gegenüber zum Gürtel. Ich habe ein modulares, einheitliches System,
ja,
da noch mit den Löchern.
Ja gut, aber
ja. Löcher. Ja. Ich kann es aufmachen vorne, also wenn ich sie halt nicht umgedreht habe und falsch rum anziehe, kann ich sie vorne aufmachen zum Gleiten. Ne?
Ja.
Das würde mir noch so einfallen. Und wenn man jetzt mal nicht die Einzelschützen betrachtet, sondern ich sag mal der ganze Armee, ist es günstig. Es ist ein günstiges System, was mich für wenig Geld und wenig Produktionskosten in Anführungsstrichen eine Menge mitnehmen lässt.
Okay, ja? Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und wir gehen jetzt mal nicht nur von dem deutschen Modell aus, weil ich nach wie vor der Meinung bin, es gibt bessere Systeme als dieses kanadisch-spanisch-deutsche System. Das ist so ein Konglomerat, also dieses, also für die, die es nicht kennen, aber die Masse kennen das, die das hier hören, Lochkoppel einfach mal googeln. Und da ist halt das System, dass die Taschen mittels Kunststoffverschlüssen an dem Gürtel festgeklipst werden. Und das System hat sich aus meiner Bewertung nicht bewährt, weil es einfach nicht so stabil ist, wie man sich das wünscht. Aber es ist okay. Und der Vorteil tatsächlich von so einem Gürtel ist, dass ich einen 24-Stunden-Kampftag damit auskommen kann. Ich habe nämlich, wenn ich jetzt wieder an die Beladung denke, kann ich darin mitführen, ich habe meine Munition, ich habe aber in meiner Mehrzwecktasche Platz für andere Kampfmittel, Handgranaten, Sprengstoff, was auch immer ich brauche. Ich habe aber in meiner Kampftasche auch, oder in meiner Mehrzwecktasche, habe ich auch was zum Essen dabei. Also da habe ich meine Teile in der Ration dabei. Ich habe da mein Kochgeschirr mit drin. Ich habe meinen Spaten dabei, ganz wichtig. Und ich habe meine ABC-Schutztasche dabei. Das heißt, genau, wenn ich das vernünftig packe, habe ich in diesem Belt-Kit, weil ich auch den ganzen Körperumfang nutzen kann, kann ich mich einen Kampftag, es ist ein Infanterist ausgerüstet sozusagen, kann damit kämpfen.
Genau, richtig.
Und es gibt auch einen Grund, warum sich das entwickelt hat, dass man das um die Hüfte trägt, weil es auch ergonomisch ist okay, ne? Wenn schwere Lasten liegen auf der Hüfte und werden durch die Schulter ein Stück weit entlastet. So. Soweit so gut. Und wie du es gesagt hast, da braucht man das nicht mal aufmachen, weil in diesem Frontbereich, wo das Koppelschloss ist, ja, da ist ja eh nichts. Das heißt, ich kann mich auch damit sehr, sehr flach hinlegen im Vergleich zu einem Chestrick, zu einem Plattenträger oder auch zu einem
Rechner. Das stimmt.
Weil meine Brust ist frei und der Bauchbereich ist letzten Endes auch frei. Das heißt, für.
Außer ihr natürlich den Lindenhof-Chestrick, ne?
Ja gut, aber dann musst du den auch machen. Du musst den aufmachen.
Da muss ich ihn aufmachen, also das stimmt.
Bei Split-Chest-Tricks muss man die aufmachen, klar.
Genau, richtig.
So, das heißt, vom Gedanken her, ist das nicht schlecht. Ob das System ist, wie wir das haben, gut ist, das kann man diskutieren. Und die Briten nutzen nach wie vor ihr Belt-Kit und schwören darauf. Ja, das hat allerdings so ein bisschen, ich habe das so Gefühl, das hat eine zweckmäßigere Taschenauswahl irgendwie und nutzt halt wirklich den kompletten Umfang sozusagen. Aber warum habe ich das Koppeltragesystem gehasst oder empfand es immer als unzweckmäßig? Ich glaube zum einen, weil es mir damals vielleicht nie jemand erklärt hat, was damit wirklich, also wie man es wirklich benutzt. Also man kommt dann natürlich so nach und nach drauf, aber auch dazu gehört natürlich eine Ausbildung, ne? Dass ich eben zum Beispiel den Spaten auch auf meine Rückenplatte tun kann, dann habe ich also kann ich da befestigen und habe mehr Platz um meinen Koppel drumherum und könnte das noch mit mehr Taschen machen. Und dann habe ich wirklich viel, was ich auch mitnehmen kann, wenn ich es will. Was mich immer gestört hat, war die Passform. Du konntest es immer, also nicht variabel, so on the go, mal weiter, mal enger machen, sondern ich hatte das einmal eingestellt für warme oder für dicke Klamotten. So, und es geht zwar, dass du das variierst, aber das war immer nervig. Das Ausschlaufen, Umschlaufen, das hat nicht so zuverlässig funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich einen Rucksack habe mit einem, oder das Gefühl hatte ich nicht, das war so, wenn ich einen Rucksack hatte mit Hüftgürtel, also mit Hüft, wie heißt das?
Hüftgurt.
Mit Hüftgurt, genau. Konnte ich den halt nicht benutzen, weil um meine Hüfte halt das Koppel ist.
Genau.
Und das war aus meiner Bewertung der größte Nachteil. So. Nichtsdestotrotz habe ich sowohl den Einzelkämpferlehrgang als auch meinen Jagdkampflehrgang mit diesem Koppel bestritten, weil es einfach zu der Zeit auch, will ich sagen, nichts anderes gab, aber ich hatte nichts anderes zur Verfügung und es ging auch, ja, aber es hätte besser sein können. Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Koppel? Und welche Nachteile hast du da vielleicht auch gesehen, oder?
Also der große Nachteil ist, dass die Version Koppel und Holster schlecht ist. Mhm. Ich finde es nicht gut, wenn man an der Lochkoppel ein Holster da befestigt. Funktioniert auch, da wird bestimmt der ein oder andere auch jetzt drüber lachen. Aber ich finde, man kann die Waffe nicht so gut ziehen. Mhm. Gerade wenn man viel mit der ja, Sekundärwaffe arbeitet, ja, ist doch schon ein großer Nachteil, ne? Mhm. Gerade so, was die Zuggeschwindigkeit angeht. Und ich denke, dass das Holstersystem für die Koppel auch eher so für den Fachsoldaten konzipiert worden ist. Mhm. Ne? Muss ja auch mal davon, ja, die P8 ist ja auch eine, ja, in Anführungsstrichen als Selbstverteidigungswaffe eingeführt worden, ne? Und das Holster macht schon das, was soll, die Waffe tragen, aber ich sag mal, schneller Einsatz der Kurzwaffe ist damit, ja, halt eher weniger gegeben. Ja, und das fand ich immer einen ziemlich großen Nachteil.
Ja.
Ja, des Weiteren, wie du schon gesagt hast, Rucksack und Koppel beides gleichzeitig, fand ich persönlich immer die Hölle. Mhm. Wenn ich mit Rucksack und Koppel marschiert bin, habe ich mal das Kotzen bekommen, weil dann immer alles verrutscht ist, mhm, und alles unter die Bänzel gekommen ist und sich verknotet und wie auch immer. Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch eingestellt, mhm, in dem Moment, aber es hat mich halt immer gestört, ja, und das sind so die negativen Erinnerungen.
Ja, weil aber auch, weil es keiner weiß, wie man es richtig einstellt.
Das stimmt,
ja,
genau, da bist du richtig.
Ja, genau. Ja.
So, deshalb habe ich auch, ja, schnellstmöglich dann versucht, damit nicht mehr zu arbeiten, mhm, was mir dann auch gelungen ist. Genau. Aber wie gesagt, ohne das ganze Ding gut drehen zu wollen, Koppel als, ich sag mal, günstiges Munitionsbeförderungssystem, sag ich jetzt mal, hat schon seine Bewandtnis, aber alles, was irgendwie in einen, ich sag mal, komplexeren operativen Einsatz geht, ist hier halt in meinen Augen nicht zu gebrauchen.
Ja, also ich glaube, die ist einfach outdated, die ist halt jetzt auch 20, genau, Jahre alt. Ich würde sagen, trotzdem, wenn es, also, ne, wenn wir in einem klassischen Konflikt sind und du wirklich Masse brauchst, ist ein Beltkit nicht die schlechteste Variante. Zumal besonders, wenn man sich unterhält mit MG-Schützen, ob das SOR-Gunner sind oder M249-Schützen oder MG3-Schützen, MG5-Schützen, MG4-Schützen, wie auch immer. Und du wirklich viel Munition tragen musst, für die ist halt, sobald das MG eingesetzt wird, liegen die halt auf dem Boden. Und da ist ein, mhm, Beltkit, also alles, was in die Richtung geht, immer noch eine der besten Varianten.
Genau. Okay.
Einige der Nachteile des Beltkits oder eine Lösung dafür ist natürlich das Chestrack. Chestrack auch, also so die ersten waren, glaube ich, die in Vietnam getragenen so China-made Chestracks, relativ simpel. Was ist ein Chestrack? Chestrack heißt, das vor deiner Brust oder auf Höhe so unterhalb so Solarplexus, Brust, in diesem Bereich trägst du deine Munition. So, also am Anfang war es nur Munition, 3 AK-47 Magazintaschen. Da hat sich auch die Entwicklung, oder da ist die Entwicklung hingegangen, dass man irgendwann gesagt hat, okay, da kann ich an die Seite noch zusätzlich ein paar Taschen mit dran packen, sodass ich mich da auch ein bisschen länger draus versorgen kann, zum Beispiel.
Genau.
Aber der riesige Vorteil war eben, dass meine Hüfte war frei, dass ich da eben nichts mehr habe, was mich bei einem Tragen eines großen Rucksacks stören würde. Und mein Rücken war auch frei. Das heißt, also gerade in Kombination mit dem Rucksack war das schon tatsächlich ein gutes Ding. Und man spricht ja auch von diesem Taucherdreieck. Das heißt, dieser Bereich vor der Brust, wo man jederzeit an alles rankommt. Und das ist eben tatsächlich dieser Bereich, da ist noch so ein bisschen die Hüfte mit drin und dann alles, was sich in der Brust befindet, komme ich mit jeder Hand entsprechend hin. Ja? Also ohne, dass ich
genau
verbiegen
richtig
muss. Ne? Ich komme an die Schulter, ich komme an mein Brustbein und ich komme an meine Hüften mit den Händen sozusagen. Und in diesem Bereich willst du natürlich auch die Sachen haben, an die du schnell kommst. Und das ist beim Chestrack unter anderem gegeben. Nachteil natürlich, weil auch da ist die Entwicklung eben, es gab dann auch, das Thema hatten wir das letztens, ich glaube, ne, es gab dann so riesige Chestracks, die einfach auch Doppelmagazintaschen hatten und so weiter.
Ich muss dann immer an dieses, also ich stehe auf super slick Chestricks, also Micro-Rigs, ne? Mhm. Das finde ich ganz toll, finde ich super. Mhm. Ich muss dann immer an die, was ich auch oft in der Bundeswehr gesehen habe, an dieses Tasmanian Tiger
Chestricks
denken.
Müssen wir nicht drüber sprechen, ja.
Was vorne eigentlich so ein halber Plattenträger ist. Ja, ist ein halber Plattenträger.
Ist aber auch ein Nachbau von, Nico, der rauft sich wahrscheinlich die Haare, aber das sind ja auch Nachbauten von Klassiker-Teilen eigentlich so. Aber ja, bei Tasmanian Tiger hat mich immer so dieses hässliche Grün gestört, dieses Froschgrün, das sah immer
scheiße aus. Ja, die kriegen das nicht so gut
hin. Ich glaube, aktuell läuft das halbwegs, aber naja. Gut, aber das war genau der Punkt. Nachteil war jetzt wiederum, leg dich da mal hin. Gleite damit mal. Also mach mal.
Fast Rope geht auch nicht.
Ja, Fast Rope geht auch nicht. Also alles das, wo du nah irgendwo mit deinem Körper dran bist, da würdest du halt damit einfach hängen bleiben und ist halt nicht so gut. Wo es beliebt war tatsächlich, also ist es bei Fernsperrkräften, weil du auch weniger Munition brauchst, sozusagen. Mhm. Und hast eben den Vorteil, dass du deinen riesigen Hinkelstein auf dem Rücken tragen kannst und dann eben damit auch safe bist. Genau.
Und was wir immer noch nicht haben, beim Chestrig,
ja,
ist eine Ballistik.
Ja, ist richtig. Ja, genau, richtig. Ja. Also, genau. Als Zwischensequenz sozusagen zwischen Chestrig oder zwischen Koppel und Chestrig kam eben auch mal die Westen auf. Hast du damit Erfahrung?
Ja, die habe ich nämlich eben gar nicht genannt. Ich kann dir auch gar nicht sagen, von welcher Marke die war, aber das erste, mit dem ich in Berührung gekommen bin, nach dem IDZ-System war das, wurde bei uns mal Schwarzzeug genannt. Mhm. Das war eine Schutzklasse 1-Weste, über die dann eine Taktikweste gezogen wurde.
Genau,
ne? Also ein Verbundsystem aus Taktikweste und Ballistik, genau ähnlich halt wie das IDZ-System. Nur das war noch, du konntest an der Ballistik nichts befestigen. Es war eine reine Ballistik.
Ja, genau, okay, ja.
Ja.
Ich habe doch letztens deine Kollegen hier geschickt, so das Bild von.
Nee.
Den Dudes, die hatten aber auch so Schwarzzeug an, meine ich, ne?
Ja, das ist das gewesen. Ja.
Aber war das, was du meinst?
Ja, genau.
Okay, und also Hersteller weißt du nicht mehr. Und das waren, wie war das vom Aufbau her? Und warst du damit, also fandst du das grundsätzlich gut oder eher nicht so? Oder wie
fandst das war, also erstmal finde ich, hat Schwarz überhaupt nichts im taktischen Bereich zu suchen. Shame on me, finde ich, ist aber, die Farbe ist halt nicht mehr cool.
Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, ist halt aktuell nicht mehr cool. Genau, aber für einen Einsatz auf See ist doch scheißegal, ne? Aber ja, erzähl.
Macht für mich halt aber auch, ich sag mal, und da wird der, wenn mir die Leute bestimmt recht geben, macht auch so, ich sag mal, tarn- und täuschenmäßig wenig Sinn.
Ja, ja, klar, aber
wie gesagt, das Einzige, was du mit Schwarz ausschaust, ist vielleicht noch irgendwie Officer Presence, also, dass du eine gewisse Eskalationsstufe hast, dass du autoritär wirkst.
Aber ich versuchte mir gerade anzugucken, waren das, also, aber wie waren die vom Aufbau? Waren das so Netzgewebe, waren das so, oder waren das wie?
Genau, also ich fange jetzt erstmal mit der Ballistik an. Jeder kennt doch bestimmt noch von früher diese Polizei-SK1-Westen, die heute auch nochmal irgendwie getragen werden.
Die weißen so normalerweise, ne? So waren die damals.
Genau, und so waren die nur in Schwarz, ne? Ohne Platte, ohne alles. Mhm. Wie gesagt, SK1. Und darüber war ja so eine Art Netzgewebe mit aufgesetzten Taschen und Molle-Panels. Mhm.
Also nichtsdestotrotz, zu der Zeit, wo das Mode war oder wo das getragen wurde,
war das State of the Art.
Das war ultra mega und auch das Schwarz, ne? Hatte das einen Reißverschluss in der Mitte, die Weste, oder was war das?
Die hatte, das war auch das große Problem, die hatte 3 Reißverschlüsse. Mhm. Und zwar einmal den in der Mitte zum Öffnen. Und dann hatte er quasi noch im Netzgewebe links und im Netzgewebe rechts einen Reißverschluss. Und die sind kaputt gewesen, überall. Also ich kannte keine Weste, wo das Ganze dann noch heile war. Mhm. Na, das war so ein großer Schwachpunkt. Reißverschlüsse generell immer ein Schwachpunkt, ne? Ja. Aber in dem Fall, ja.
Genau. Aber du hattest die und fandst die damals auch behindert, oder?
Nee, ich fand, also als ich das erste Mal angezogen habe, fand ich mich richtig geil damit.
Ja, klar.
War halt was anderes. Man konnte damit schon arbeiten. Okay. Ne? Also es war ja noch eine Kombination aus, es war ja noch eine Schwimmweste mit bei. Mhm. Und das alles zusammen, ja, war schon irgendwie tricky, hat auch alles gerieben, aber es hat halt funktioniert. Ne? Gerade immer, wenn eine Schwimmweste mit im System ist, ist das halt,
klar.
Ich glaube auch an den Hersteller, deutlich komplizierter, da irgendwie was Sinnvolles zu bauen.
Ja, ja.
Aber das System war da bestimmt schon 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre alt.
Ja.
Und es hat funktioniert.
Ja, klar. Genau, und dann komme ich zu der Weste, die ich auch lange hatte und gern getragen habe, nämlich die Moskito-Weste oder Kampfmittelweste, KSK hieß die mal. Mhm. Die war tatsächlich mal für KSK irgendwann eingeführt. Dann gibt es auch ganz verschiedene Modelle. Und wie gesagt, Grüße gehen raus an Nico von Gear Reference. Geht auf den Kanal bei Instagram. Guckt euch das an, weil was es da auch für verschiedene Variationen gibt, ist Wahnsinn. Und die war für die Zeit, und bis heute noch ultra innovativ, fand ich. Basiert, meine ich, auf einer Arktisweste so der Briten, also auf einer Kampfmittelweste der Briten. Ich fand die immer relativ luftig, was ich ganz gut fand. Also auch, du kannst sie über dicke Klamotten ziehen und über dünne. Mhm. Hat es halt auch so einen Westenkörper aus Netzstoff, der hinten mit Schnallen verstellt werden konnte, also in der Größe verstellt werden konnte, und wurde vorne eben auch mit zwei, also es gab Varianten mit Reißverschluss, so ein, aber so einen kleinen, und es gab Varianten mit Schnallen und jeweils, und dort, also und da konntest du halt richtig Material reinbringen. Also du hattest vier Doppelmagazintaschen, das heißt, du hattest schon mal 8 Magazine da dran.
Sauer.
Dann dahinter noch, naja, müsste ich jetzt lügen, ich müsste meine mal rausholen, noch Multifunktionstaschen, also etwas größer für Wasserflaschen. Du hattest schon innen drin noch Funkgerätetaschen mit Durchgängen für Antennen und so weiter. Also das Teil hat bis heute schon seine Bewandtnis, weil es auch das eben mit dem Rucksack ganz gut funktioniert. Und du trägst halt deine Ausrüstung, hast halt relativ viel dabei. Das heißt, auch wenn du deinen Rucksack abschmeißen musst, weil du ausweichen musst oder lässt deinen Rucksack an einem Beobachtungsversteck zurück, dann hast du trotzdem relativ viel dabei, um einfach nicht nur auszuweichen, sondern eben auch zu kämpfen. Ja, also mit 8 Magazinen pro Mann kannst du schon ordentlich was reißen. Ne? Und
genau.
Damit haben wir sozusagen schon mal alles abgedeckt, wenn auch ein bisschen durcheinander. Aber was ganz wichtig ist, und das ist so ein Punkt, das ist ja immer bei Ausrüstung so oder bei fast allem so, was ist State of the Art und was ist cool und was ist Trend zu diesem Zeitpunkt gewesen? Und es gab eine Zeit, da war es Ultra-Trend, Smock, Boonie-Hat und Weste zu tragen. Dann kam langsam Chestricks und dann kam erstmal so die ersten überhaupt mit dem Plattenträger. Dann war schon wieder Plattenträger uncool, dann hat man schon wieder sich an den Battle Belt entlang gehangelt und auf einmal hatte der Battle Belt auch wieder, weil man dann immer mehr dahin gewandert ist. Und auf einmal hatte der Battle Belt, gab's dann diese dicken, fetten Battle Belts, diese breiten, gepolsterten, wo du dann schon wieder Age Harnesses dran gemacht hast und puff, warst du auf einmal wieder beim Koppeltragesystem.
Den hatten wir tatsächlich auch von, also ja,
ja.
Ich habe den ja bekommen, den sich geliefert, den von Lindenhof, auch der Breite mit Ballistik schon drin,
ja.
Und wo du dann quasi noch Hosenträger an den Battle Belt dran machen konntest, weil das halt eigentlich schon, ja, wie du das nennst, Beltkit war.
Ja,
genau. Aber zu dem Zeitraum ist man ja eigentlich schon wieder zu diesen sogenannten Duty Belts dann gegangen.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, und das ist also so ein bisschen so der Gang da durch. Da gibt's bestimmt noch rechts und links. Also auch wenn ich an Westen denke, hatte ich ja eben das Gespräch mit Nico. Diese südafrikanische Weste, die wirklich dafür gedacht ist, also wo auch der ganze Rücken voll ist mit relativ großen Taschen, sodass du wirklich deine gesamte Kampfausrüstung in dieser Weste hast. Auch das kann ich mir ganz geschmeidig vorstellen, wenn du sagst, ey, wir müssen jetzt los und jeder reift sich einfach seine vorbereitete Weste, packt die über seine Klamotten und hat halt alles dabei. Hat von Wasser bis zu wahrscheinlich einer kleinen Unterkunft, also ein Zelt, eine Zeltbahn, ein Tarp, hat halt alles in dieser Weste dabei. Aber halt kein Rucksack und nichts. Also nur Waffe, Weste und you're ready to go. Letzten Endes, wenn du mit Silkies und Turnschuhen und der Weste loseierst, bist du trotzdem immer noch, ja, der gefährlichste Typ im Raum sozusagen, ja.
Also so ungefähr.
Schon ganz, 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 ganz wilde Entwicklung. Was sind denn aus deiner Bewertung jetzt aktuelle Trends? Kannst du da schon was sagen? Weil wir befinden uns nach wie vor in der Zeit des Krieges in der Ukraine. Und ich hatte immer den Gedanken, du wirst nicht in einem konventionellen Krieg, wirst du wahrscheinlich keine Plattenträger mehr sehen. Die Bilder, die wir aktuell sehen, gerade die verteidigenden Kräfte der Ukraine, die haben Plattenträger, gerade im Ort, ja, wo ich gesagt hatte, vielleicht wäre mir dann das Leichte lieber, aber letzten Endes ist halt Platte doch nochmal was anderes. Kannst du noch Trends sehen aktuell?
Ja, also das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ne? Also, das ist
immer deine persönliche Meinung. Weil
das ist immer meine persönliche Meinung. Also ich bin der Meinung, der Trend ist zum Slick, Slim, wie auch immer, Highspeed-Plattenträger.
Okay.
Man geht jetzt aber, so wie ich das jetzt mittlerweile sehe, auch noch dazu, ein bisschen weg von diesem Highspeed, indem man die ganzen, dafür gibt es jetzt auch wieder Kits, zum Beispiel in die Seitenpanels dann noch Platten reinmacht oder noch Ballistik. Ja. Ne? Lange sind die Leute an den Seiten ohne Ballistik rumgelaufen, jetzt werden wieder Ballistik in die Seiten reingepackt. Ja. Aber der Trend ist immer noch bei diesem schmalen Plattenträger und ganz klar beim Duty Belt, ne? Mhm. Dass quasi ein Innerbelt getragen wird, damit man nicht zwei Gürtel Buckles, Cobra Buckles übereinander hat, dem vom normalen Gürtel, sondern Duty Belt unter dem den Innerbelt aus Klett. So, das ist, denke ich mal, immer noch so der aktuelle Trend. Ne?
Okay.
So, also ich denke mal, ein schmaler Plattenträger, vielleicht noch mit Seitenballistik und dann einen schmalen Gürtel, an dem man dann noch zwei, drei Magazine dran hat.
Ja. Okay.
Genau.
Ich prophezeie die Rückkehr des Beltkits.
Mhm.
Auch tatsächlich wieder die Entwicklung hin zu auch leichten abgesessenen Kräften, die gegebenenfalls über lange Zeit Annäherungswege haben oder auch Aufklärungswege. Das heißt, da wird man den Plattenträger nicht mehr sehen oder den hat man vielleicht auch nicht gesehen bis dahin. Ja, und sehe tatsächlich wieder die Rückkehr zu, auch was Ausrüstung angeht, so zu dem Helm mit Tarnung zum Beispiel. Ne? Also auch dieses, ne, dass der Helm blank ist, das hatte sich im Global War on Terror so ein bisschen verbreitet. Und ich vermute einen Trend, dass man so, ich sag mal, back to the basics geht. Und dass der Plattenträger vielleicht auch tatsächlich wieder mehr Schutzelemente haben wird, weil du eben nicht weißt, von wo die Einschläge kommen. Also eben, ich sehe eher weg von Slick hin zu vielleicht schon eher so Laser-Cut-Modellen, also nicht mehr Molle, sondern eben, dass eine Progression im Material gibt und dass du aber tatsächlich auch in der Seite Ballistik haben wirst, um einfach auch besser geschützt zu sein, so für den normalen Soldaten, für den normalen Infanterist, sage ich mal.
Ja, das ist aber auch irgendwie die Entwicklung, die fast alles macht, ne? Also wenn man sieht, die Plattenträger sind immer schmaler geworden, ist es immer mehr rausgekommen an Ballistik und genau das gleiche jetzt, super Beispiel mit den Helmen. Na, erst der große Helm, dann sage ich mal jetzt mich, dann irgendwann die ausgeschnittenen Helme, die Fast-Helme.
Ja.
Und jetzt habe ich auch schon wieder mir sagen lassen, dass man eigentlich wieder von den ganzen Fast-Helmen weg möchte, weil man die Verletzungsmuster dann im hinteren Kopfbereich hatte, ganz die dann, also die Schrapnell dann da, wo der Peltor sitzt, durchrauscht.
Also, das ist halt das Ding, so dieses und so hat man sich das vorgestellt. Also gerade die Einsätze im Global War on Terror, das war schon, es gab ja weltweit noch andere Konflikte, aber diese Elemente, also auf der einen Seite dieses schnell hinfliegen, zu einem Angriffsziel gehen, das Angriffsziel nehmen und dann wieder wegfliegen. Oder eben dieses, das war auch so eine Entwicklung, dieses Patrouille fahren, also auch aufgesessen durchaus. Und dann alles, was überhalb des Halses war, so gut wie möglich panzern. Und alles, was dazwischen war. Also das, werden wir vielleicht nicht mehr sehen oder nur so ein Mix dazwischen. Also bin ich tatsächlich gespannt, wo sich die Ausrüstungs- und die Gear-Entwicklung, ob man tatsächlich zurückkommt zu, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Elementen oder ob man, wie gesagt, auch beim Plattenträger bleibt. Ne? Also das, also der wird nicht weggehen, das definitiv nicht. Es ist halt die Frage zwischen leicht und beweglich und Schutz. Ne?
Ja, die Frage ist halt auch, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterspinnt, inwiefern Rolle Infanterie überhaupt noch in der Zukunft eine Rolle spielen. Ne? Also klar, Global War on Terror und gegen irreguläre Kräfte etc. Warte mal.
Was sehen wir denn gerade aktuell in der Ukraine? Nur Infanterie. Also nicht nur Infanterie, das ist falsch, weil wir haben einen klassischen Angriffskrieg und er wird mit infanteristischen Kräften gerade aufgehalten.
Das stimmt, aber wenn man mal jetzt den ganzen technischen Bereich anguckt, geht, ich sag mal, der Lauf der Dinge immer mehr hin zu Drohnen, denke ich.
Das haben wir uns alle gedacht.
Ja.
Aber sehen wir es aktuell? Natürlich
sehen wir es. Momentan noch nicht, aber ich denke, dass das in, ich sag mal, nicht allzu ferner Zukunft, jetzt nicht in den nächsten 2, 3 Jahren, aber dass das in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ich glaube, doch stark zunehmen wird,
also
wenn die Technik da
noch
weiter ist.
Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Wir hatten ja auch schon ganze Drohnenkriege. Aber um eine Drohne fliegen zu können, musst du erstmal in einer sicheren Environment sein. Also, beziehungsweise je nachdem, auf welche Größe du hast, ja. Und wenn der Luftraum nicht dir gehört, dann machen auch Drohnen nichts.
Das stimmt, ja? Genau.
Und wiederum, jetzt kommen wir wieder auf diese kleinen Drohnen so, ne? Wir haben beide so eine, so kleine Drohne, die kann man ja mittlerweile kaufen und auch aktuell in der Ukraine wird das ja benutzt, ne? Jeder, der sich so eine kleine Drohne zum Spaß gekauft hat, nutzt die jetzt, um zu gucken, wo ist denn der Russe? Oder der Russe vielleicht auch, wo ist denn der Ukraine? Aber um das sicherzustellen und auch auf diese Reichweite, so einen Kilometer, musst du erstmal in einem Bereich sein, wo du in Ruhe die starten lassen kannst.
Ah, ich rede gar nicht von Kleinstdrohnen. Ich meinte eher jetzt.
Genau, von großen, ja.
Größere Modelle,
genau. Ja, aber auch das, also gut, da spricht natürlich auch mein Infanterieherz, aber wir haben alle mal gedacht, in den 80er Jahren so, dass die Infanterie keine Rolle mehr spielt und dass die großen mechanisierten Heere das Gefecht gewinnen. Im Moment, in dem Konflikt in der Ukraine, no, 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 that is infantry shit.
No? Oh yeah.
Oh yeah.
Eben kurz noch für alle, die zuhören, mir ist eingefallen, wie die Weste hieß, die schwarze und woher die kam, wenn die mal jeder irgendwie sich angucken möchte.
Ich pack die Links in die Shownotes, das ist nämlich die geile
75 Tactical Boarding Modular Weste und die kostet 219,95 €. Ja, da kann sich jeder das gute Modell mal anschauen auf real-military.com, aber Erik verlinkt das Ganze bestimmt.
Ausgegraben, ey. Aber das ja, ist krass, so, ne? Muss dann auch gleich mal wieder mal Nico anhauen, ob er die schon hat, ne? Ja, also, das war unser Ritt, sag ich mal, durch die Tragesysteme. Ich glaube, wir haben viel vergessen, viel auch nicht angesprochen, seht es uns nach. Wer dazu noch was sagen kann und will, hey, packt das gerne in die Infos mit rein, weil es ist ganz, ganz viel, weil das ist der Shit, der dem Soldaten so unfassbar nah ist. Ist tatsächlich Klamotten, ist Rucksack und ist die Scheiße, die ich mit mir rumschleppen muss. Und je schlechter das ist, desto schlechter wird meine Laune, weil ich, ne, das ist so. Und deswegen hat das so einen enormen Einfluss und deswegen gibt's eben auch solche Nerds und Freaks wie die Guys von Redbeard Tactical, die sich damit auseinandersetzen, was ich da perfekt reinpasse. Packe. Ich, der ich da auch immer Interesse dran habe, so, was kann man daran noch optimieren? Du eben, der jetzt aus der sportlichen, aber auch aus der maritimen Sicht kommt. Es ist halt einfach ein verdammt wichtiges Thema für jeden, ja, für jeden, der im Militär ist, ja. Also, das ist halt so.
Ich glaube, dass wir jetzt erstmal das Thema auch nur ganz oben an der, also den Eisberg, die Spitze des Eisbergs nur angekratzt haben, so, um da jetzt mal ein Sprichwort draus zu machen. Ich habe mir eigentlich viel mehr vorgenommen, hier zu erzählen. Ich glaube, dass wir nochmal die Themen einzeln aufspalten sollten und dann mal explizit nur über Plattenträger, nur über Chest Rigs, nur über Gürtel und so weiter und so fort reden sollten.
Ich denke auch. Aber für so einen ersten Überblick, ich meine, wir sind ja schon in dein Setup so ein bisschen reingegangen. Und für den ersten Überblick ist das erstmal okay und auch das, was mir jetzt so wichtig war, nochmal zu sagen. Also ganz, ganz wichtig, die Mission gibt vor, was du für eine Ausrüstung hast und du kannst den besten Plattenträger der Welt haben, der dir nichts nützt, wenn du 40 Kilometer mit einem 50 Kilo Rucksack ins feines Land marschieren musst. Und wiederum kannst du das beste High-Speed Chest-Rig haben, was dir nichts nützt, wenn du auf dem Schiff stehst und von vorne beschossen wirst. Ja? Also, Mission dictates gear. So, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Was sagst du?
Ja, kann ich mich dem nur so anschließen und natürlich gibt der Dienst ja immer vor, was dann wirklich auf dem Tisch liegt.
Ja, der Dienst ja sowieso, aber der hat jetzt auch 100 Milliarden locker gemacht. Da wird ja wohl mal ein vernünftiges Tragesystem rausfallen. Nicht.
Ja, ich hoffe es doch. Ja.
Wobei tatsächlich die aktuellen Gladius-Modelle, die sind top. Also da ist der Plattenträger ist top. Die Modelle sind absolut in Ordnung. Also da kann man sich nicht beschweren. Okay, also. Dann sage ich danke fürs Zuhören da draußen. Bleibt gesund. Heute sehr militärisches Thema, aber nichtsdestotrotz. Vergesst nicht auch einfach nur rauszugehen und Spaß zu haben und geht raus und tut Dinge. Bleibt prepared. Bis zum nächsten Mal. Ciao.